BR Heimat lesen.
Recht herzlich, grüß Gott miteinander und willkommen bei Heimat lesen am Sonntag auf Nacht. Am Mikrofon ist der Frühbeiß Stefan. Sagen Sie, kennen Sie Arthur Achleitner? Ich gestehe, ich kannte ihn nicht. Arthur Achleitner war erstens Niederbayer und zweitens Schriftsteller. Gebürtig in Straubing, 1858, verstorben 1927 in München. Achleitner war der Sohn des Straubinger Stadtpfarrchoralisten Innozenz Achleitner und der schickte seinen Sohn zügig zunächst aufs örtliche Gymnasium und sodann auf die Universität in Salzburg, um ihm ein Lehramtsstudium zu ermöglichen. Gut gemeint, aber nach dem Tod des Vaters brach Achleitner sein Studium sofort ab und bereiste fast ganz Europa. Von seiner ersten Reise entlang Rhein und Donau bis ans Schwarze Meer berichtete er in spannend geschriebenen Feuilletons mehrerer großer Zeitungen. So finanzierte er nicht nur die Reise, sondern fand auch zur Schriftstellerei. Auf diese Weise auf ihn aufmerksam geworden, schreibt Wikipedia, bot ihm um 1878 die Süddeutsche Presse in München eine Tätigkeit als Redakteur an. Achleitner begleitete diese Stelle, bis die Zeitung ihr Erscheinen einstellte. Ab dann lebte er in München als freier Schriftsteller. Und als solcher bereiste er in den Sommermonaten die Bergwelt von Bayern bis in die Steiermark, wo er als begeisterter Jäger unter anderem in den Wittelsbacher und habsburgischen Jagdrevieren ein gern gesehener Gast war. Seine Erlebnisse thematisiert er in seinen Heimatromanen, besonders aber auch in seinen Jagdnovellen. 1897 verlieh Friedrich I., Herzog von Anhalt, Achleitner den Titel eines Professors und drei Jahre später, 1900, den Titel eines Hofrats. Weitere drei Jahre später wurde Achleitner durch den gleichen Landesherrn zum Geheimen Hofrat befördert, was offensichtlich noch mehrer ist. Am 29. September 1927 starb er 69-jährig in München und fand seine letzte Ruhestätte auf dem Sendlinger Friedhof. In den kommenden Wochen werden wir uns seinen Erlebnissen zuwenden. Und sowas kann niemand besser vorlesen als Christian Jungwirth. Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Ich wünsche Ihnen beim Zuhören viel Vergnügen und eine gräbige Radiostunde.
St. Nikolai nennt sich ein Dörflein weltentlegen, gänzlich vereinsamt im Hochtale der großen Sölk, eines wilden Seitenbaches der oberen Enns. Ein Kirchlein und sieben Häuschen um dasselbe geschart, das Pfarrhaus mit eingerechnet, bildet die Ortschaft am Schlusse des wildromantischen Tales, in das nur Leute kommen, die der Beruf das Geschäft hereinführt oder die den kürzesten Übergang nach dem Moorboden suchen, ohne Rücksicht auf Bequemlichkeit. Mächtige Bergkolosse türmen sich im Rücken zu einer Alpenlandschaft auf, die noch keine 100 Touristen im Laufe des Jahrhunderts gesehen haben. Eine Wildnis mit allen Schauern und allen Schönheiten des majestätischen Hochgebirges. Kühn in scharfen Konturen ragen die Zacken und Spitzen des Urgebirges auf. Ein Meer von Klippen und doch jede Spitze in anderer Formation. Schuttfelder und Karree in ungeheurer Ausdehnung. Gletschermoränen gleich, Felspartien und Schrofen von erdrückender Größe und Wucht, dazwischen eingebettet wie Kleinode und Edelgestein smaragdene Seen in schmalen Hochtälern. Das Herz möchte jauchzen, aber die stille Erhabenheit des Hochgebirges schließt den Mund. Stumm steht der Mensch im Bewusstsein seiner irdischen Nichtigkeit in diesem Gebilde göttlicher Allmacht. Selbst wenn die junge Morgenröte die Berge küsst und helles Sonnengold die Spitzen anstrahlt, liegt die starre Landschaft düster und schwermütig da. Ist doch in solcher Höhe jegliches Leben erstorben. Kein Baum mehr, selbst Krummholz reicht längst nicht mehr heran und die leichtfüßige Gemse äst tiefer unten, wo auf schmalen Felsbändern noch spärliches Wildgras wächst. Das liebliche Edelweiß blüht, purpurn der Almenrausch erglüht und der Speik seinen aromatischen Duft ausströmt. Auch die das Dörflein umschließenden Vorberge sind unwirtlich, steil, nur von kümmerlichen Grashalden bedeckt, die erst tief herunten dem Hafer und dünnem Roggen Platz machen. ist viel zu lange Winter in dieser Einöde. Ende Mai können die paar Bauernbuben noch Schlitten fahren und im September wirbeln schon wieder in lustigen Reigen die Schneeflocken, sobald sich der Regen eingenistet hat in dieser Bergwildnis. Die urbanen Felder sind daher um das Dorf herum bald gezählt, so leicht wie die Handvoll Häuser. Aber zum Pfarr- und Gemeindebezirk gehören gar viele Keuschen und Einödhöfe in den Seitengräben, aus den Querriegeln und Bergrücken, wohin zu wandern es guter Knie und ausdauernder Lungen bedarf. Das vergrößert den Gemeindebezirk und die Arbeit des Pfarrers, der als Geistespionier heroisch auf Lebensgenüsse verzichtend, gehorsam dem Befehle seiner Oberin das Häuschen neben der kleinen Kirche bezogen hat. Ein junger Priester, voll Feuereifer für seinen Beruf, zog der Pfarrer vor vielen, vielen Jahren ein, ahnungslos vor dem Kommenden, ohne Kenntnis der Hochgebirgsverhältnisse. War ja die erste Pfarrerstellung für den jungen Kaplan, dem es die Brust hob bei dem Gedanken, nun eigener Herr und wirklicher Pfarrer zu sein. Wie der junge Mann so freudig zugriff, als man ihm sagte, die einzige freie Pfarrei könne er haben, aber sie liege böse weit und zutiefst drinnen im Oberland, da lächelte der Bischof so eigen. Aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich, und den Drang nach Selbstständigkeit soll man im Menschen nicht verkümmern. Wenn's einem später gereut, ist es seine eigene Sache. Die Sölker Bauern, mürrische, verschlossene Leute, guckten nicht wenig, als eines Tages ein mit vier Ochsen bespannter, hochbeladener Wagen das schmale, ausgewaschene Sträßlein entlangkroch und neben dem Fuhrknecht ein schmucker, geistlicher Fürbaß schritt, hoch erhobenen Hauptes, das strahlende Auge auf die stolze Bergwelt gerichtet, Glückseligkeit im Herzen. »Das ist deine Heimat geworden. Die Stätte deines Wirkens«, murmelte der Geistliche, der beseelt vom Wunsche, sich rasch einzuleben, nach dem Namen der Zacken und Felsriffe frug. Kam dem jungen Herrn wunderbar genug vor, dass der Knecht allweil meinte, »Was nit?« Im Pfarrhause angelangt, wanderte der letzte Gulden in die Faust des Fuhrmannes. Ein paar Bauern halfen die Wohnung einrichten. »Daheim. Welch seliges Gefühl!« Zwar ist kein Geld mehr in der Tasche und bis zum nächsten Zahltag noch recht weit, aber dafür wohnt der junge Pfarrer unter eigenem Dache, schläft in seinem eigenen Bett, wird sich mit Eiern und Mehlspeisen behelfen im ersten Monat. Hühner und Roggenmehl wie ein Schmalzkübel sind noch vom Vorgänger da, den sie eingegraben haben draußen im kleinen Friedhof. »Ja, aber wer kocht mir?« fragte am anderen Morgen der neue Gebirgspfarrer den Messner nach der Messe. »Der verstorbene Herr Pfarrer tat es selbst«, meinte dieser. »Was? Keine Köchin? Und die Wäsche, die Stubenreinigung?« »Der verstorbene Herr Pfarrer tat es selbst«, lautete die lakonische Antwort. »Gut, aber die Gartenarbeit, das Kammkehren, das Stiefelputzen, der verstorbene Herr Pfarrer tat es selbst. Um Himmels Willen, aber wenn unser eins krank wird, dann ist der Hansl da.« Der junge Pfarrer ließ es nicht auf das Krankwerden ankommen. Der Hansl musste gleich ins Haus. War ein krachdürres, uraltes Männlein, dieser Hansl, wohl an die 70 Jahre alt, zu schwerer Arbeit nicht mehr geeignet, aber Feuer anmachen, Stiefel putzen und Hühner füttern, das ging noch ganz gut. Alles andere zu arbeiten, musste der Pfarrer lernen. Mit der Seelsorge ging es auch nicht so leicht und glatt, wie es sich der junge Pfarrer vorgestellt. Anfangs predigte er Hochdeutsch und philosophierte dabei, wovon die Bauern blutwenig verstanden. Sie wussten, dass er ihr Pfarrer sei, aber kurios genug, denn er kann ja gar nicht einmal verständlich steirisch predigen. Ja, einmal predigte er gar von den Spatzen, die der Herr nährt, wie er auch die Lilien auf dem Felde kleidet. War das ein Geguck an jenem Sonntag in der Kirche? Die paar Bauern wetzten sich die Ellbogen und steckten die Köpfe zusammen. In Nikolai gab's ja gar keine Spatzen, und Lilien haben die Sölker Bauern in ihrem ganzen Leben nicht gesehen. Glücklicherweise war der Hansl damals in der Kirche und hörte die Spatzengeschichte. Der steckte es dem jungen Pfarrer beim Mittagessen, und jetzt guckte der Pfarrer. Was? Wirklich keine Spatzen in St. Nikolai?
Beileib nicht. Wo kein Draht wächst, sind keine Spatzen. Ernstle wollt dann schon.
Wie das dem jungen Pfarrer zu Herzen ging.
So weltverlassen und vereinsamt fühlte er sich, dass ihm gar oft das Weinen näher stand als das Lachen. Und in seinem Gärtchen vor dem Pfarrhaus, da wollte nichts Rechtes wachsen. Der junge Seelsorger säte wohl verschiedene Samen, aber es ging nichts auf oder das wenige schoss ins Kraut. Der Boden wär nix, viel zu hart war der Bergboden im Urgebirg, meinte der herbeigeholte Hansl. Schier kein Gemüse das ganze Jahr hindurch und Fleisch höchst selten, bloß wenn einer der Bauern Malheur hatte und eine der fallene Kuh ausschlachtete. Wie war es doch im Seminar in dieser Beziehung schön? Die reinen ägyptischen Fleischtöpfe und jetzt Zeiten der bittersten Entbehrung. Und dazu mit nichts selber kochen. Eier in landläufigen Zubereitungen, Sterz aus Bohnenmehl, an Feiertagen aus Roggenmehl mit Butter geröstet und Schmarrn mit Salat im Sommer. Wochenlang nichts anderes, bis ein Hausierer mit ungarischer Salami und Hosenträgern, Siegelringen und Zwetschgen kommt. Wie der Winter kam mit rauem Ungestüm und es Schnee herabwarf, als sollte bloß die Sölk davon bekommen, die andere Welt aber nichts, da schlich sich etwas wie banges Zagen in des Pfarrers Brust und den Gedanken frug er sich, wie soll das für die Zukunft werden? Er entbehrte schier das Allernotwendigste und verrichtete Arbeiten, die mit seinem Stand gar nicht vereinbar sind. Aber was will er machen? Den wenigen Bauern ging es um kein Haar besser. Bloß, dass ihre Weiber dem bescheidenen Hauswesen vorstanden. Der Ortsvorstand hat wohl einmal gemeint, es solle der hochwürdige Herr doch probieren, ob nicht eine Weibsperson den Wirtschaftsposten im Pfarrhause übernehme. Darauf schrieb der Pfarrer fort und ein Geißbub trug das Brieflein die 8 Stunden hinaus bis auf die nächste Poststation, aber es kam keine Pfarrersköchin. Nicht, dass sich eine am Lohn gestoßen hätte, nein, gewiss nicht, aber die Einöde mit ihren Entbehrungen war zu verrufen im Oberland und eine andere Weibsperson als aus dem Gebirg könnte es ja ohnehin nicht aushalten in dieser Bergwildnis. Wenn nur wenigstens der Messner oder der Schullehrer verheiratet wären, damit deren Frauen die dringendsten weiblichen Arbeiten im Pfarrerhause hätten verrichten können. Aber so war der Messner langmächtiger Witwer und dem Lehrer draußen in Mössna, der benachbarten Ortschaft, die eine Schule hatte, dem ginge zum Verhungern bloß noch ein Weib und eine Stube voll Kinder ab. Der Hansl musste wohl oder übel das Notwendigste verrichten und später ging's um einen Gedanken besser, wie die Nachbarbäuerin, die zugleich das bescheidene Dorfwirtshaus führte, eine Viehdirn bekam und selbe aushelfen ließ im Pfarrhof. Das geschah aus Dankbarkeit, weil der Pfarrer einmal im November, spät nach dem Segen trotz Schneesturm und einbrechender Nacht, hoch hinauf ins Gebirge zu einer verwandten Keuschlerin den Speisgang machte. Den letzten Trost der Religion einem Sterbenden bringen, auf stundenlange Marsche durch das Hochgebirge, mit Frost und Kälte ringend, mit dem Schneesturm kämpfend um das eigene Leben, das ist ein Beruf, der eine begeisterte Hingebung verlangt. Einen Opfermut und Heroismus, der andernwärts kaum mehr zu finden ist. Das Pflichtgefühl und die Nächstenliebe treiben den Priester hinaus. Und jeder geht willig, während der ärmste Bauer und Keuschler am warmen Ofen sitzt. Jener nächtliche Gang hat dem Pfarrer überhaupt die Herzen seiner ganzen Gemeinde gewonnen. Jeder Bauer empfand ein Gefühl der Dankbarkeit, wie sie durch den Hansl Näheres über den Todesgang hörten. War ein Wunder, dass der Pfarrer heimkam mit ganzen Gliedern. An jenem Abend las der Pfarrer behaglich in seiner warmen Studierstube und rauchte sein Pfeiflein, indes Hansl fleißig das Feuer im Ofen schürte und dann wieder nach dem Wetter guckte. »Grottamisch schneibt's«, meinte er und fügte dann in seinem rauen Dialekt dazu, dass es just kein Vergnügen wäre, wenn bei solchem Hundewetter ein Speisgang auskäme. »Vergnügen gewiss nicht, aber heilige Pflicht«, murmelte der Pfarrer, und in Gedanken durchschauerte es ihn, wenn die Notwendigkeit wirklich in solcher Sturmnacht an ihn herantreten würde. Gleich darauf bimmelt die Hausglocke gellend, als sollte ein Toter aufgeweckt werden aus dem ewigen Schlafe. Den Hansl ist es schier um vor Schrecken, und auch der Pfarrer sprang auf und hätte beinahe die Pfeife fallen lassen. Der Hansl macht das Tor auf und gleich darauf wimmert ein blondes Mädel, dicht mit einem Tuche verhüllt. Der Pfarrer möcht um aller heiligen Willen zur Mutter Nauf in die Huber leiten. Im Nu ist der Pfarrer auch herunten an der Tür und fragt nach dem Unglück. Unglück wär's keines, aber die Mutter möchte sterben und zirkt schon. Aften kommen sie jetzt spät, meinte der alte Hansl. Sein wollt dann 3 Stunden auf und der Sturm dazu. Aber der Pfarrer hat schon den Lodenrock umgeworfen. Eilig holt er das Ziborium aus dem Hauptaltar der Kirche und ein Gebet auf den Lippen tritt er in die Sturmnacht hinaus. Die Laterne und das Glöcklein muss das Mädel tragen. Dem alten Messner will der humane Pfarrer den schauerlichen Marsch nicht zumuten. Pechschwarz ist die Nacht, die Berge dicht verhüllt. Schneewolken fliegen dem Wanderer ins Gesicht und mühsam wird der Marsch schon, wie die letzten Häuser mit dem wenigen Lichtschein verlassen sind. Der Schnee wird immer tiefer, da steigen äußerst beschwerlich, von Weg oder Pfad keine Spur. Er muss erraten, auf gut Glück erklommen werden. In der linken Hand das Ziborium mit dem Sterbsakrament, in der rechten den Bergstock, keucht der Pfarrer aufwärts, mitten im furchtbarsten Schneegestöber, vom Sturm durchrüttelt, vor ihm das betende Mädel mit der Laterne und dem schrill klingenden Glöcklein. Bis an die Arme sinken beide ein in den Schnee. Der Mut will den Geistlichen verlassen, aber immer erinnert er sich wieder, dass eine Sterbende seiner und des letzten Trostes vor der Wanderung in die Ewigkeit harrt. Immer aufwärts, pfadlos durch den tiefen Schnee, in finsterer Nacht, dem trüben Scheine der Laterne nach. Die Erschöpfung nimmt überhand. Wenn die Keusche nicht bald kommt, ist der Pfarrer verloren. Die Kräfte schwinden. Ein böser Husten stellt sich ein. Es kommt so warm heraus aus der Brust. Blut. Der todesmatte Pfarrer ruft dem Mädel etwas zu, doch der Sturmwind verschlingt den Ruf. Es stürzt der pflichttreue Seelsorger, doch vermag seine Hand eine Felsenkante zu erwischen, die ihn vor dem Todessturz bewahrt. Keuchend bindet sich der Pfarrer das Kirchengefäß mit der Stola um den Hals und mit Aufgebot der letzten Kraft kriecht er auf Händen und Füßen den Rest des Abhanges empor, wo ein Licht aus dem Keuschenfenster blinkt. Er erreicht die Schwelle, spendet der Sterbenden das Abendmahl, doch sprechen kann er nimmer. Und kaum ist die heilige Handlung vorüber, sinkt der Ärmste bewusstlos nieder. Die Keuschlerin starb nicht in jener Schreckensnacht, aber der pflichttreue Pfarrer kam dem Tode nahe und musste nach einigen Tagen von herbeigeholten Holzknechten zu Tale getragen werden. Diese Heldentat des Einödpfarrers sprach sich bald herum im ganzen Sprengel. Sie drang in die letzten Hütten, ehe der furchtbare Schneefall deren Bewohner auf Wochen abschnitt von der übrigen Welt. Kein Wunder, wenn die Nikolaier mit Stolz auf ihren Pfarrer blickten, der, wiewohl sterbenskrank, doch immer seine kirchlichen Funktionen ausübte. Erst wie der Föhn über den Gebirgskamm brauste, die tiefblauen und rostroten Wolken vor sich jagend, die ihr Nass auf die tief verschneite Landschaft gossen, die Bäche wieder zu rauschen begannen und die Berghalden ihr blickendes Weiß mit dem schmutzig Grau des schmelzenden Schnees vertauschten, die Tannen und Lärchen des Hochwaldes aufseufzten, dass des strengen Winters Macht sich bricht, da erst ward es besser mit dem Bergpfarrer und langsam begann die Genesung. Ein Sonntag war es im Vorfrühling, ein Tag des Kampfes, der wiedererwärmenden Sonne mit Sturm- und Regenschauern, als ein Mädchen im Pfarrhause vorsprach und dem Seelsorger einen Buschen Schneekaterln brachte, als liebevollen Dank für jenen Speisgang im tiefsten Winter. Wie das den Pfarrer freute. Nach Amt und Predigt kam auch die wiedergenesene Keuschlerin ins Pfarrhaus, um zu danken und dem Seelsorger zu sagen, dass er ihr Mirl zur Hausarbeit haben könne, ohne Entgelt, nur möge er das junge Ding wanden. So viel Dank wollte der Geistliche nicht nehmen, aber für Lohn, wie es Brauch ist im Gebirg, wäre es zufrieden. Man sprach hin und her und schließlich ward Mirl richtig Häuserin im Pfarrhof. Eine blutjunge Häuserin, ein schmächtiges Mädel, aber zur Arbeit tüchtig wie jedes Steirer Gebirgskind. Mit der Zeit wird es wohl besser werden und Mirl wird schon auch das Kochen lernen und die Hauswirtschaft. Und so kam es denn auch mit den Jahren. Einer der schmuckesten Burschen im fürstlichen Jagddienst ist der Aschauer Christl, ein bildsauberer Bursch, schlank und sehnig, der trotz seiner Jugend vollständig hirsch- und holzgerecht ist. Der Waldmeister hält große Stücke auf den Christl, ob dessen Tüchtigkeit und Ausdauer im beschwerlichen Dienste, und sagt es oft, dass dieser Gemsjäger beschaffen sei wie die Burschen der guten alten Zeit, die ihre drei Behänge durchmachten, als Jungens, Lehrburschen und freigesprochene Jägerburschen, nachdem sie Pferden und Holzgerecht, Hunds- und Gewehrgerecht, Forst- und Reviergerecht geworden. So nüchtern der Christl im Dienste war, so fidel konnte er in seiner freien Zeit sein, und bei Zitterklang und feurigem Steirerwein gab es keinen lustigeren wie den Jäger Christian. Gar manches Mädchenauge blickte dem schmucken Burschen nach, wenn er von seiner einsamen Diensthütte herabkam ins Waldmeisterhaus zum Rapport. Dabei hielt der junge Gemsjäger viel auf sich selbst. Es dauerte auch nicht allzu lang, dass der Christl zum Herrendienst avancierte und dem fürstlichen Jagdherrn für die nächste Jagd als Begleiter zugeteilt wurde. Das geschah gewissermaßen aus Dankbarkeit, weil der Christl einmal seinen hohen Herrn aus einer sehr unbehaglichen Situation errettete. Um die Zeit der Hanfalls war's, und lebhaft ging's zu im Jagdschlosse zu Schladming, denn der Fürst hatte sich ansagen lassen und wurde tagtäglich erwartet. Alles war auf seine Ankunft vorbereitet, die großen Hahnen sind verlost droben auf den schneegekrönten Höhen und in deren Hängen. Es singen die großen Hahnen, und auch die kleinen machen sich in den Latschen bemerkbar. Der fürstliche Jagdherr kam jedoch einen Tag früher mit dem Nachtzug und ging, ohne das Schloss zu berühren, gleich ins Revier. Der Volksmund nennt ihn den besten Schützen der grünen Steiermark, und wäre er nicht von königlicher Abkunft, so würde das Gebirgsvolk darauf schwören, dass er ein Freischütz ist, der mit Teufelskugeln schießt und immer trifft. Der Fürst stieg an, indes der Adjutant auf seinen Befehl am warmen Ofen des kleinen Dorfwirtshauses der Rückkehr harren muss. Schon ist das Knappen der Hahnen zu hören. Der Fürst springt an, da knackt es plötzlich im Gebüsch, der Schnee wirbelt auf, und mit furchtbarer Gewalt wirft ein Mann sich auf den hohen Jäger. Der Flickhosenmichel ist es, der Hahnverloser, der den vermeintlichen Raubschützen abfängt, zu Boden wirft und mit Riemen fesselt. Anfangs sprachlos vor Schreck, kann der Fürst erst später Worte finden, um den Burschen über seine Person aufzuklären. Allein das ist vergebliches Bemühen. Der Flickhosenmichel glaubt kein Wort und will dem Raubschützen das Hahnanspringen schon vertreiben. Könnt jeder sagen, er wäre ein Prinz und Hahnen schießen. Und der Prinz kommt erst morgen ins Revier. Ja, wie der Herr zitternd vor Frost seinem Unmut über solche Behandlung lauten Ausdruck gab, da ward der Michel gar noch handgreiflich und bearbeitete den vermeintlichen Raubschützen noch mit Faustschlägen. Und wie der junge Morgen anbrach, da eskortierte der Michel seinen Mann quer durch den tief verschneiten Hang abwärts, sich im Voraus auf das Fanggeld freuend. Der Fürst befand sich in verzweifelter Lage. Die Hände gefesselt, ging es sich unendlich schlecht im tiefen Schnee. Alles Zureden blieb vergeblich. Glücklicherweise kam, wie ein rettender Engel, der Christl des Weges daher auf seinem Reviergang. Der erschrak schier auf den Tod, wie er den gefesselten königlichen Jagdherrn erblickte, noch mehr aber der Flickhosenmichel, der in die Knie sank und zu wimmern begann vor Angst, weil er glaubte, der Prinz werde ihn jetzt erschießen lassen. Christl tat gleich das Nötigste, labte den Fürsten aus seiner Enzianflasche, rieb dessen erstarrte Hände mit Schnee sorgsam ein und brachte seinen Herrn, so rasch es ging, ins Schloss. Die schönste Büchsflinte aus dem fürstlichen Gewehrschrank dürfte sich der Christl als Geschenk seines dankbaren Herrn auswählen. Im Dienst ging alles seinen Gang. Nur dass zur Blattzeit die Reviere anfingen, durch Schwarzgier beunruhigt zu werden. Die Jäger brachten Tag für Tag schlimme Kunde heim, die dem Waldmeister arg vergrämte. Die Ernstler sind wieder an der Arbeit, hieß es im Revier. Wie die Almen jenseits des Gebirgskammes bezogen werden, und zwar meist durch junge Senner, spürt der Jäger schon am nächsten Tag Schwarzgier im Revier. Für die jungen Burschen ist es eine Kleinigkeit, die Gebirgsschneide zu überklettern und ins fürstliche Jagdgebiet einzubrechen. Die Ernchleralmen sind Hochalmen, von welchen die Schneide in wenigen Halbstunden zu erreichen ist. Ist die Sennarbeit bei Einbruch der Dämmerung und am frühen Morgen getan, so bleibt dem Burschen genügend Zeit zum Wildern auf fremdem Gebiete. Werden sie gespürt und verfolgt, so entrinnen sie über den Gebirgskamm rasch und die Jäger müssen von der Verfolgung jenseits ihrer Jagdgrenze abstehen. Im Ernchler Grund ist, weil meist Kommunaljagden vorhanden, alles abgeschossen, daher die Raubschützen aufs fürstliche Wild lüstern sind. Fast jede Ernchler Alm beherbergt einen Wildbratschützen verschlagenster Art. Und so hat sich allmählich ein scharfer Gegensatz zwischen Ernchlern und Herrislern ausgeprägt. Und die Herrisseljäger sind schlecht auf die Ernchelalmler zu sprechen. Sie scheuen weite, strapaziöse Märsche und Nachtwachen in den Felsen nicht, um Ernchler abzufangen, die sie als ihre Todfeinde anzusehen gewohnt wurden. Der Christel besonders ist der schreckende Ernchler geworden, den sie hassen, weil seiner Schnelligkeit kaum einer entrinnen kann, solange der Raubschütze auf fürstlichem Boden ist. Der Waldmeister gab dem Christel daher auch das Sölkrevier, als sich die Ernchler neuerdings fühlbar machten. Das war gewiss ein ehrenvoller Auftrag, aber für den Christel war jetzt eine Zeit der härtesten Strapazen gekommen. Tag und Nacht musste er auf den Beinen sein. Kaum zum Schlafen hatte er Zeit, denn das Sölkgebiet umfasst zwei Hochtäler von kolossaler Ausdehnung und seine Berge türmen sich gewaltig auf. Rings umschlossen von himmelanstrebenden Felskolossen, auf welchen nur mehr Steinmandeln die Richtung für die ab- und aufziehenden Almleute auf der Schneide markieren, liegt schwermütig wie eine dunkle Träne auf dem Auge der erstarrten Natur die Flut des kleinen Pillensees im Schoß der wuchtigen Alpen. Unter zwei Felsriffen, die der Volksmund ihrer Ähnlichkeit mit den Löffeln Meister Lampes wegen die Hasenohren nennt, liegt dieser See in steinerner Hoffnungslosigkeit in einer furchtbaren Steinwüste. Die Felsen senden alljährlich im Langs ihre steinernen Grüße talwärts bis an den Rand des eiskalten Sees. Rings um das kleine Gewässer ist jegliches Leben erstorben. Kein Baum findet Nahrung. Erst nach einstündigem, scharfen Abstieg beginnt der kümmerliche Krummholzwuchs und nicken am schäumenden Sturzbach die Dolden der Alpenrosen in leuchtendem Rot. Ein schwüler Abend war's, als Christel lautlos dieser Öde zustrebte, um im Gemäuer der Felsenriffe die Nacht über scharfe Wacht zu üben. Unheildrohend ballen sich schwarze Wetterwolken, dumpf grollt es im Firmament. Der See fühlt den beginnenden Kampf, schon kräuseln sich die Wellen, das weißer Schaum das felsige Ufer netzt. Fahl zuckt es auf im Westen, dann heult der heranbrausende Sturm herab durch die Schründe und Schrofen, Aufruhr verkündend in der entfesselten Natur. Dröhnend folgen furchtbare Donnerschläge aufeinander, die in dem engen Kessel sich vervielfachen im betäubenden Getöse. Hell aufleuchtend zucken die Blitze durcheinander in die rasch eingebrochene schwarze Nacht. Auf Felsen, in die gurgelnden Wellen fahren die Sendboten des grollenden Wettergottes. Tief unten im Tale flammt eine entzündete Fichte auf, grausig den dunklen Tann beleuchtend. Ein Funkenmeer knistert auf, wie der Wind durch die glimmenden Äste fährt. Dann aber prasselt der Regen nieder in schweren Schlägen, dämpfend löschend, was der wütende Strahl entzündet. Der einsame Jäger hat notdürftigen Unterstand unter einem überhängenden Felsblock gefunden, bis das Unwetter sich entladen und verzogen hat über die Felsriesen. Wie es jetzt rauscht im Gemäuer, von Felsband zu Felsband, durch die Runsen und Räuschen plätschert das abschießende Wasser dem gurgelnden See zu, aus dem der tosende Bergbach zu Tale stürmt. Christel hat scharfe Wacht gehalten an seiner Grenze, aber vergeblich, Schusslicht ist bereits eingetreten. Es flammt der Morgen auf in der durch den Sturm erquickten Landschaft. Auf den höchsten Spitzen des Urgebirges flutet helles Sonnengold. Es flimmern die Klippenwände und unten im Tale wogt es im Nebelmeere. Wie Christel unter einem Felsvorsprung liegend mit dem Glase den Grat absucht, tuscht es tief unten mit scharfem, kurzem Knall und weiter rollt das Echo in den Wänden. Himmel Laudon, wie es den Jäger aufreißt! Rasch wird das Gewehr versichert und nun springt er abwärts mit wuchtigen Sätzen von Felsblock zu Felsblock der flüchtenden Gemse gleich vorbei am einsamen See der Klamm zu, durch deren Felsenpass der Bergbach seine Fluten zwängt. Es verlangt des Menschen größte Geschicklichkeit, in rasendem Laufe diese Klamm sprungweise zu passieren. Bald heißt es links, bald rechts auf eine Felsplatte zu springen, bis vor dem großen Absturz im gigantischen Wasserfalle der Querriegel durch einen kühnen Sprung zu erreichen ist. Das scharfe Ohr des Jägers hat die Schussrichtung richtig taxiert. Und kaum ist Christel den Latschenhang hinab und Deckung suchend in den Föhrbestand gesprungen, da sieht sein bewaffnetes Auge auch schon, wie ein kleiner Bursche aus dem Gemseneinstand abwärts dem Kar zustrebt, von Zeit zu Zeit sichernd. Das scharfe Glas des Jägers lässt den Burschen deutlich erkennen und Christel hat sofort seinen Plan zum Abfangen fertig. Es ist ein Ernstler Öxler, der ein Gams erbeutet hat und jetzt den Raub der Halterhütten zuschleppen will, die als Ausnahme in dieser Gegend auf Herisselboden steht. Die Bosheit des Ernstler Bauern hat jeden Versuch, diesen Weidgrund samt der Hütte durch die fürstliche Kanzlei abzulösen, verhindert. Und so hatten die Jäger zu ihrem großen Verdruss eine Laus im Pelze. Die drei Bewohner dieser Halterhütte gehören zu den verschlagensten Burschen des Oberlandes. Kühn bis zur Verwegenheit rauben sie, was zu ergattern ist, und die Öxler sind schier immer dem strafenden Arm der Gerechtigkeit entronnen. Nicht unbezähmbare Jagdlust ist es bei diesen Burschen, die sie zum Stutzen greifen lässt, sondern Gewinnsucht und Eigennutz, und hieran sind wohl auch die Verhältnisse schuld. Die Bauern des Moorbodens zahlen einem Halter das Jahr über 15 bis 20 Gulden und verlangen von Jakobi bis zum Rosenkranzsonntag Sennarbeit und den Winter hindurch Knechtesdienste. Dieser geringe Lohn macht die Leute nebengriffig. Zunächst verlangen sie von ihrem Bauer Mitbenützung des Weidegrundes für einige Stück Vieh, die sie auf eigene Rechnung kaufen und auftreiben, um selbe im Herbst mit etwas Profit wieder zu verkaufen. Ein Bauer, der dies verweigerte, würde keinen Halter bekommen. Wo dann von diesen Burschen ein Stück Wild abzufangen ist, geschieht es sicher und natürlich nicht gerade auf weidgerechte Weise. Dem Christel ist das alles genau bekannt. Wie er auch die Burschen genau kennt, den alten listigen Öxler, der seiner schwachen Knochen wegen sich auf das Schlingenlegen verlegt, den kleinen Melchior, ein Hauptwildbratschütz der schlimmsten Sorte, und den Gorserbuben, der das Kleinvieh unter Aufsicht hält. Wenn der Christel im Bogen ungesehen vor dem Melchior, der heute Morgen ein Gams niedergeknallt hat, die Halterhütte erreicht, dann gehört der Bursch dem Jäger. Rasch wird der Plan zur Ausführung gebracht. Christel ist in der Hütte, sperrt den erschrockenen Alten ins Milchkammerl und erwartet im Anschlage den heimkehrenden Wilderer. Der Schreck über diesen unvermuteten Überfall ist zu groß. Der Bursche kann nicht schnell genug schussfertig werden und ist im Nu dingfest gemacht. Wohl flucht er und wild rollen seine Augen. Aber nun hilft nichts mehr. Der Gefangene muss das Gams aufnehmen. Der Jäger trägt den Stutzen und nun wird der Marsch aufs Waldmeisteramt angetreten, von wo dann die Gendarmen den Gefangenen aufs Gericht eskortieren.
Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Christian Jungwirth hat gelesen und das wird er auch an den kommenden Sonntagen tun. Wir stellen Ihnen die einzelnen Folgen gern wieder als Podcast zum Nachhören und auch zum Sammeln zur Verfügung. Über unsere Seite im Internet finden Sie hin www.br-heimat.de und im Radio jeden Sonntag nach den 20 Uhr Nachrichten in BR Heimat lesen. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen recht schönen Sonntagabend und dann eine gute Woche. Dankeschön fürs Zuhören. Der Frühbeistefan sagt, viel Gott.